Da fing er an, und da spricht die Bibel von Jesus, da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Und er sagte: Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichtes als dir. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Danke für die Lesung. Und ich lade euch ein, gerne Matthäus 11 aufzuschlagen, wer noch nicht hat, oder offen zu lassen, damit wir gemeinsam Jesu zu Füßen sitzen können und von ihm lernen können. Und ich möchte vorher, bevor ich beginne, beten. Und der Jesus sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge? Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete? Da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest, damit wir dein Wort verstand. Amen. Es war einer meiner frustrierendsten Momente in meiner Tätigkeit als Produktmarketing-Manager in der Firma, in der ich früher gearbeitet habe, weil ich hatte mich so gut vorbereitet. Die Produktpräsentation war von vorne bis hinten durchgeplant. Wir hatten einen tollen Veranstaltungsraum organisiert und für alles war gesorgt. Sekt war da, Knabbereien, eine tolle Demo-Lichtshow, sogar ein 3D-projiziertes Promo-Video hatten wir vorbereitet. Und nur wichtige Leute waren eingeladen. Und ich als verantwortlicher Produktmanager durfte das Event moderieren. Und ich war mir sicher, dass das ein erfolgreicher Abend werden würde. Ich hatte meine Präsentation gut einstudiert und ich habe sogar einen kleinen Witz vorbereitet, in die Begrüßung eingebaut, um etwas Lockerheit in das Ganze hineinzubringen. Zumindest war das der Plan. Und als dann der Moment gekommen war und ich vor die Menge trat und meine Begrüßung machte, dann erzählte ich meinen Witz. Und ihr könnt euch vorstellen, was passierte. Nicht ein einziger lachte. Totenstille. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Und vielleicht kennst du das Gefühl, wenn eine Menge oder eine Person, wenn Leute auf das, was du sagst, einfach nicht reagieren wollen. Dich einfach in der Luft hängen lassen. Vielleicht kennst du das Gefühl auch. Wenn deinen Worten mit völliger Reaktionslosigkeit begegnet wird. Das ist so frustrierend, oder? Du würdest erwarten, dass die Leute reagieren, dass die Leute sich einlassen auf das, was du sagst. Denn wenn dem nicht so ist, was das signalisiert, ist einfach totales Desinteresse und völlige Gleichgültigkeit, oder? Das ist, was bei dir ankommt. Im Matthäus-Evangelium, da sehen wir immer wieder, wie die Menge auf Jesus mit völliger Gleichgültigkeit und Desinteresse reagiert. Letzte Woche beendete Jesus seine Bergpredigt. Und ja, die Leute, sie waren erstaunt über Jesu Lehre. Und sie erkannten die Vollmacht, mit der er lehrte. Und sie wussten, was Jesus sagt, das hat Hand und Fuß. Aber am Ende war die Reaktion des Großteils der Menschen damals einfach Desinteresse und Gleichgültigkeit. Und nichts änderte sich. Da stand er, der König des Universums, der mit göttlicher Vollmacht redete, der von Anfang an Menschen zur Umkehr aufrief und Gottes Reich predigte. Das war Jesu Thema. Kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Gottes Sohn selbst sprach Worte des Lebens in diese Menge hinein. Sie hörten seine Stimme, die Stimme des lebendigen Gottes. Aber mehr als ein kurzes Staunen kam nicht zurück. Kaum jemand änderte sein Leben. Kaum welche taten wirklich Buße. Dass die Menge bei meinem Witz damals nicht lachte, ja, das hat in Wahrheit null Bedeutung, oder? Das ist überhaupt nicht wichtig, ob die gelacht haben über meinen Witz oder nicht. So auf kosmischer Ebene ist das völlig irrelevant. Für mich war es peinlich, aber inzwischen bin ich drüber hinweggekommen. Aber diese Nullreaktion der Leute hier auf Jesus, ja, die hat sehr wohl Bedeutung. Unendlich viel Bedeutung. Es ist total tragisch, dass die Menschen so auf den König des Universums nicht reagieren und den König des Universums einfach überhören, missachten und ignorieren. Und im heutigen Abschnitt nimmt Jesus Stellung zu dieser Nullreaktion der Menschen. So oft hatte er gepredigt und so viele Wunder hatte er getan. So oft waren die Reaktionen der Menge nicht mehr als ein kurzweiliges Staunen ohne jegliche echte Veränderung. Und eines Tages tat Jesus seinen Mund auf, hier in Matthäus 11, und nahm Stellung dazu. Matthäus 11, Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, zu rügen, anzuklagen, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan haben, weil sie nicht reagiert haben auf den König des Universums. Wehe dir, Chorasin, wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Tyrus und Sidon, bitteschön, waren heidnische, völlig gottlose Städte. Diese Städte befanden sich nahe der Grenze zu Israel. Und diese Städte waren verachtet in Israels Augen. für ihre Gottlosigkeit. Und diese Städte sind im Alten Testament mehrfach auch von Gott angeklagt worden für ihre Gottlosigkeit. Und niemand würde sich je mit diesen Städten vergleichen wollen. Niemand. Und schon gar nicht Israel, Gottes heiliges Volk. Aber schau, was Jesus hier tut. Er vergleicht. Und er sagt zu Chorasin und Bethsaida, israelische Städte, es wird Tyrus und Sidon, diesen Heidenstädten, erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Warum? Weil sie schon längst umgekehrt wären. Schon längst Reaktion gezeigt hätten in Sack und Asche auf mich und meine Wundertaten, sagt Jesus, die ich bei euch so zahlreich getan habe. Bethsaida war die Heimatstadt von drei Aposteln, Philipp, Andreas und Petrus. Jesus hatte dort Blinde geheilt. Es war die Gegend gewesen, in der Jesus über 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt gemacht hatte. Aus 5 Broten und 2 Fischen. Bethsaida hatte den Gott Israels erlebt in Jesus. Chorasin wird sonst nirgends erwähnt. Wir kennen diese Stadt überhaupt nicht. Diese Stadt ist uns unbekannt, aber wir wissen vom Johannesevangelium, dass Jesus mehr Wunder getan hat, als ein Buch jemals fassen könnte, oder? Diese beiden Städte hatten Logenplätze bekommen von Gott, um den König des Universums zu bestaunen, zu erleben, zu sehen. Und doch die Menschen zeigten keine Reaktion, keine Buße, keine Umkehr. Es stimmt, Tyrus und Sidon sind auch nicht umgekehrt. Aber sie wären. Jesus sagt, sie wären umgekehrt, wenn sie dieselben Logenplätze gehabt hätten wie Chorasin und Bethsaida. Aber letztere wollten selbst im Angesicht all dieser Wunder nicht umkehren, sondern in ihrer Halsstarrigkeit verharren. Selbst gottlose Städte wie Tyrus und Sidon wären umgekehrt, aber ihr nicht. Und deshalb sage ich euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und ich glaube dem Philipp, dem Andreas und dem Petrus, denen müssen schon ordentlich die Ohren gewackelt haben, oder? Wenn du sowas über deine Heimatstadt hörst. Da lebten ihre Nachbarn, ihre Tanten und Onkel, ihre Verwandten lebten in diesen Städten. Es war wahrscheinlich nicht einfach, Jesus so über sie reden hören zu müssen, oder? Aber Jesu Rüge ist mehr als nur angebracht. Und damit war noch nicht einmal alles gesagt. Jesus vergleicht noch 2 Städte, und zwar Kapernaum und Achtung, jetzt kommt der Gipfel, Sodom. Sodom, das Sodom. Ja, die Stadt ist jedem sofort ein Begriff, oder? Sodom. Sodom steht sprichwörtlich für das Böse, oder? Für das Gottlose. Jeder assoziiert Sodom mit Gottlosigkeit und Bosheit schlechthin und auch zu Recht, oder? Wir kennen die Geschichte Sodoms. Und wir kennen das Ende dieser Stadt, wie sie unterging in ihrer Bosheit und Gottlosigkeit. Und schau, was Jesus sagt hier. Du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die ich bei dir getan habe, es würde noch heutzutage stehen. Kapernaum. Du bist zum Himmel erhöht. In manchen Übersetzungen wird das als Frage übersetzt. Kapernaum hatte in der Tat ein Stück vom Himmel gesehen. Vom Himmel geschmeckt. vielleicht mehr als jede andere Stadt auf dieser Welt jemals. Ja, in Matthäus 9, Vers 1 wird Kapernaum als seine Stadt, als Jesu Stadt bezeichnet. Dort war er am meisten ein- und ausgegangen. Gottes Gegenwart war manifestiert durch Jesus in dieser Stadt Kapernaum. Dem Himmel so nah durch Jesus war Kapernaum. Doch du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Warum? Weil selbst Sodom umgekehrt wäre, hätte sie gesehen, was du zu sehen bekommen hast. Was für eine schallende Anklage, oder? Ich meine, wie verstockt, wie uneinsichtig, wie reuelos kann eine Stadt sein, wenn selbst Sodom dagegen gezähmt werden könnte? Ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. O Kapernaum, wehe dir. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Das sind harte Worte, oder? Klare Worte. Aber was Jesus hier unmissverständlich deutlich macht, ist, dass die Menschen eine Verantwortung haben, richtig zu reagieren auf den König des Universums, oder? Diese Anklage zeigt, dass die Menschen verantwortlich sind dafür, wie sie auf Jesus reagieren. Hier wandelt die Fülle der Gottheit leibhaftig auf Erden in Jesus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2, Vers 9. Hier in der Person Jesus Christus, in seinem Erscheinen, in seinen Wundern, in seinen Worten, ist Gott dem Menschen vor Augen gestellt. Und er ruft, kehrt um und tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe und sie reagieren nicht auf den König des Universums. Und was tut Jesus? Was tut Jesus? Er packt sie am Kragen und zwingt sie zur Umkehr. Tut er nicht. Tut er nicht. Der König des Universums zwingt ihnen die Umkehr nicht auf, sondern lässt ihre Entscheidung gelten. Der König des Universums lässt sich ignorieren und missachten und legt es in ihre Verantwortung, das Richtige zu tun. Und darum zieht er sie auch zur Rechenschaft mit seiner Rüge, mit seinem Schelten. Was Jesus hier unmissverständlich deutlich macht, ist, dass der Mensch voll in der Verantwortung steht für seine Entscheidung, für oder gegen Jesus. Ihre Entscheidung ist entscheidend für die Ewigkeit, mit allen Konsequenzen. Wehe dir, o Mensch. Und darum rufen wir, oder, als Gemeinde, darum rufen wir, was Jesus gerufen hat. Kehrt um und tut Buße. Darum ist das unser Auftrag. Kehrt um und tut Buße. Kehrt um zum König des Universums. Weil wer nicht umkehrt, geht unter am Tag des Gerichts. Was hier unmissverständlich deutlich wird, ist, dass der Mensch voll in der Verantwortung steht für seine Umkehr, für seine Entscheidung für oder gegen Jesus. Und nach diesen Versen 20 bis 24 steht also die Warnung im Raum, die richtige Entscheidung zu treffen, die richtige Reaktion zu zeigen auf Jesus. Und klarer könnte die Warnung nicht sein. Triff die richtige Entscheidung. Kehr um zu Jesus. Du bist verantwortlich. Und jetzt ab Vers 25 passiert was ganz Eigenartiges in diesem Text. Es passiert was völlig Eigenartiges hier, Was Jesus gerade und eben unmissverständlich deutlich gemacht hat, war ja, dass der Mensch eine Verantwortung hat, richtig zu reagieren auf Jesus, oder? Sich richtig zu entscheiden. Und jetzt plötzlich betet Jesus zum Vater ein Gebet, in dem er genau das Gegenteil zu sagen scheint. Schau Vers 25. Matthäus beginnt diesen Absatz mit zu jener Zeit. Also was jetzt kommt, gehört zusammen mit dem, was gerade eben gewesen ist. Zu jener Zeit, also gleichzeitig, ist Folgendes wahr. Vers 25. Jesu Gebet. Er sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen, wörtlich kleinen Kindern, geoffenbart hast. Jesus redet plötzlich hier davon, dass der Vater verbirgt und offenbart. Dass der Vater Dinge zurückhält und Dinge gibt. Der Vater im Himmel verbirgt und offenbart, was für die richtige Entscheidung, die richtige Reaktion auf Jesus nötig ist. Schau mal Vers 27. Jesus sagt, alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Er agiert mit derselben Souveränität des Vaters im Himmel. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Mit anderen Worten, der Vater kennt den Sohn und der Sohn kennt den Vater. Und die einzige Möglichkeit, die ein Mensch hat, in diese Erkenntnis Gottes auch hineinzukommen, liegt in Gottes Entscheidung, sich zu offenbaren oder es zu verbergen. Mit anderen Worten, wenn Gott es dir nicht offenbart, dann kannst du Jesus, den König des Universums, nicht erkennen. Niemand kann den Vater erkennen, es sei denn, der Sohn offenbart es ihm. Du kannst gar keine Entscheidung für Jesus treffen, solange Gott sich nicht entscheidet, sich dir zu offenbaren, dir die Augen zu öffnen. Uns geistlich sehend, lebendig zu machen. Mit anderen Worten, wir haben gar keinen Zugang zu der Erkenntnis, die wir brauchen, um überhaupt umkehren zu können. Es sei denn, Gott gibt sie uns. Ich hatte eine Zeit lang harmlose Herzrhythmusstörungen, die mich aber sehr beunruhigten. Und wenn etwas nicht funktioniert in deinem Körper, dann gehst du zum Arzt. Vor allem, wenn es um wichtige Funktionen geht. Und wenn dein Herz Spirenzchen macht, dann solltest du einen Internisten aufsuchen, der sich mit dem Herzen auskennt. Das Problem ist nur, oder? Du kannst nicht einfach zum Internisten hineinspazieren und dich untersuchen lassen. Das geht überhaupt nicht. Der Internist ist für dich so lange unzugänglich, bis du was bekommst? Eine Überweisung. Das magische Wort, Überweisung. Vorher hast du keinen Zugang zum Internisten. Es hat mich 2 Hausbesuche und 1 Krankenhausbesuch gekostet, bis ich meine Überweisung in der Hand hatte. Die Entscheidung, dorthin zu gehen, zum Internisten, lag also gar nicht bei mir. Die Entscheidung konnte ich gar nicht treffen, sondern die Entscheidung lag bei dem, der mir die Überweisung gegeben hat. Und genauso entscheidet Jesus, wer zum Vater kommen kann. Der Vater entscheidet, wem Jesus verborgen bleibt oder wem er offenbart wird. Mit anderen Worten, ich kann mich nicht für Jesus entscheiden, solange er sich nicht für mich entscheidet und mir die Augen öffnet und Erkenntnis gibt. Und jetzt mal ehrlich, oder? Für uns logisch denkenden Wesen, ja, steht das doch total im Widerspruch zu dem, was Jesus gerade eben gesagt hat, oder? Das ist ein Widerspruch, oder? Wie kann Jesus Menschen rügen für ihre Nullreaktion, wenn sie ohne Gottes Erkenntnis gar nicht reagieren können? Wie passt das zusammen? Wie kann beides gleichzeitig wahr sein? Die harten Worte von Jesus hier liegen gar nicht mal so sehr in der Rüge, ja? Wir wissen, dass Gott richtet. Die harten Worte liegen darin, dass Jesus uns hier zwei scheinbar widersprüchliche Wahrheiten aufzeigt, uns damit konfrontiert. Wer ist jetzt verantwortlich für meine Bekehrung? Ich selber? Weil ich mich für Jesus entschieden habe? Oder Gott, weil er mir die Augen geöffnet hat, mich geistlich lebendig gemacht hat, um überhaupt zu erkennen? Was ist jetzt wahr? Beides ist wahr. Der Mensch ist selbst verantwortlich, weil er sich entscheiden muss. Sonst könnte Jesus nicht so rügen. Aber gleichzeitig ist Gott verantwortlich dafür, weil er dem Menschen die Augen öffnen muss, um ihn zu erkennen. Beides stimmt also. Selbst wenn es hart für uns ist, das zu verstehen. In meiner HTL-Zeit gab es ein Fach, das mich damals nicht wirklich viel begeistert hat. Und zwar war das Physik. Heute ist das völlig anders. Ich finde Physik heute so spannend. Ich wünschte mir, dass ich etwas von dieser Spannung damals schon erlebt hätte. Das hätte den Unterricht sicher auch anders für mich aussehen lassen. Ich finde Physik faszinierend. Und auch da gibt es Wahrheiten, die sich scheinbar widersprechen. Und trotzdem ist beides wahr. Eines der fundamentalsten Dinge oder Größen in der Physik ist das Licht. An der Lichtgeschwindigkeit laufen sich sogar Raum und Zeit die Köpfe ein. Und mich fasziniert es, dass auch das Licht das war, was Gott als allererstes erschaffen hat. Wenn wir zurückgehen zu Genesis 1. Das war das allererste, was Gott gemacht hat. Am Licht laufen sich sogar Raum und Zeit die Köpfe ein. Selbst Raum und Zeit ist dem Gott geschaffenen Licht untertan. Sozusagen. Und jedenfalls ist einerseits vom Licht wahr, dass es sich wie eine Welle verhält. Und das kann auch nachgewiesen werden. Und gleichzeitig kann aber auch nachgewiesen werden, dass Licht sich wie ein Teilchen verhält. Und eigentlich dürfte es das überhaupt gar nicht geben. Eigentlich dürfte das überhaupt gar nicht sein. Das eine sollte das andere eigentlich ausschließen. Das dürfte es gar nicht geben. Und doch sind wir mit beiden Wahrheiten konfrontiert. Beides ist messbar. Beides ist feststellbar, auch wenn es sich in unserem Verständnis vielleicht nicht vereinbaren lässt. Wir leben in Gottes Welt, in denen zwei Dinge wahr sein können, auch wenn wir sie nicht auf einen Nenner bringen können. Wir mögen keine vollständige Antwort darauf haben, warum Licht sich so eigenartig verhalten kann. Aber was wir können, ist die Effekte aus beiden Wahrheiten feststellen. Das können wir. Und ebenso ist es einerseits wahr, dass der Mensch verantwortlich ist für seine Entscheidung für oder gegen Jesus. Wehe dir, sagt Jesus. Aber gleichzeitig preist Jesus den Vater dafür, dass es Gottes Offenbarung bedarf, um ihn zu erkennen. Und er bekennt, dass das auch gut ist, so in Vers 26. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Das ist gut so, sagt Jesus. Und wir sitzen da und unser Kopf dreht sich im Kreis, oder? Wir versuchen, den Knoten zu lösen. Ja, wir mögen keine vollständige Antwort darauf formulieren können, aber auch wir können die Effekte dieser beiden Wahrheiten aus diesen beiden Wahrheiten erkennen. Und ein Teil dieses Effekts ist der, dass Gottes Erkenntnis so nicht den Klugen und Weisen vorbehalten ist. Wir haben heute schon gebetet für unsere Kinder, oder? Stell dir vor, man müsste klug und weise genug sein, um Gott erkennen zu können. Der Glaube wäre damit nichts anderes als ein Klassensystem. Entweder bist du schlau genug oder du bist es nicht. Entweder bist du weise genug oder du bist es nicht. Der Glaube wäre damit nichts anderes als etwas für die Schlauen, Intelligenten und Klugen. Kein anderer hätte jemals eine Chance auf Frieden mit Gott, einfach weil er nicht schlau genug ist. Und es gäbe keinen Raum für Unmündige, wörtlich kleine Kinder in Gottes Reich. Aber das ist nicht, wie Gott ist, oder? Jesus preist den Vater dafür, dass Jesus zu erkennen nicht den Klugen und Weisen vorbehalten ist. Und warum dankt Jesus dem Vater dafür? Weil es befreit zu wissen, dass es nicht Eigenleistung ist oder mein Intellekt oder meine Ausbildung oder meine Schlauheit, mein Theologiestudium ist nicht entscheidend dafür, ob ich in Jesus den Erlöser Gottes erkennen kann. Für mein Leben oder nicht. Alles, was nötig ist, ist, was kleine Kinder tun können. Was können kleine Kinder? Sich anvertrauen. Gott liebt es, die Einfachen zu inkludieren und nicht zu benachteiligen. Und das heißt auch, niemand kann sich am Ende auf die Schulter klopfen im Himmel dafür, dass er Jesus erkannt hat. Und umgekehrt ist, gut, Stefan, dass du zu Jesus kommst, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Niemand kann sich selbst auf die Schulter klopfen. Wir brauchen Gottes Hilfe, um uns zu entscheiden. Und gleichzeitig sind wir verantwortlich für die Entscheidung, die wir treffen. Gleichzeitig kann niemand, der vor Gericht steht bei Gott, sagen, ich kann nichts dafür. Niemand wird das sagen können. Beides ist wahr. Und auch wenn nicht vollständig erklärbar, die Effekte sind nachvollziehbar. Gott behandelt uns nicht wie Marionetten. Und unsere Entscheidung hat Geltung am Tag des Gerichts. Und gleichzeitig kann sich niemand im Himmel auf die Schulter klopfen dafür, dass er sich richtig entschieden hat. Es war Gott, der uns die Augen und Herzen geöffnet hat dafür. Und darum kann im Endeffekt niemand, der am Ende verdammt steht, sagen, ich hatte keine Chance, sondern ist verantwortlich. Und niemand kann sagen, gut habe ich das gemacht. Sondern Gott wird die Ehre dafür zuteil, dass er lebendig macht, was vormals tot war. Das sind harte oder schwierige Worte für unseren Intellekt. Wir können zwei Wahrheiten in Balance kaum zusammenhalten, die für uns im Widerspruch stehen. Wie tun wir das also? Wie gehen wir mit diesem Abschnitt um, in dem Jesus zwei Dinge, die sich so gegensätzlich zeigen für uns in unserem Verständnis, wie können wir mit beidem gleichzeitig leben? Man kann versuchen, den Knoten zu lösen. Man kann das versuchen. Wir hatten eine Jugendgruppe in Australien und wir hatten ein paar sehr schlaue Kids in der Jugendgruppe, wirklich schlau, also intelligent, höchst intelligent. Und wir haben natürlich das Thema von Gottes Souveränität und Erwählung und auch der Verantwortlichkeit, dass Menschen sich entscheiden müssen für Jesus, auch gewälzt. Und wir haben das auch präsentiert, diese zwei Wahrheiten. Und das hat die nicht mehr losgelassen. Insbesondere die Schlauen hat das nicht mehr losgelassen. Die wollten dahinter kommen, wie das sein kann. Und das hat sie so vereinnahmt, dass wir beobachten konnten, wie die einfach echt für eine ganz lange Zeit im Glauben überhaupt nicht gewachsen sind. Weil sie sich so verbissen hatten in die Lösung dieses scheinbaren Problems hier. Diesen Gegensatz auflösen zu wollen. Und am Ende hat ihr Versuch, das verstehen zu wollen, mehr Schaden angerichtet als Gutes gewirkt. Und es kann auch Gott so eiskalt und schicksalhaft erscheinen lassen, wenn man da versucht, diesen Knoten zu lösen. Ja, man kann zu dem Schluss kommen, dass Gott irgendwann einfach mal seine Würfel über dich rollt. Und je nachdem, was herauskommt, bist du erwählt oder nicht, bist du gerettet oder nicht. Es kann Gott kaltherzig und schicksalhaft, fatalistisch erscheinen lassen. in der Art und Weise, wie er das Urteil wohl darüber fällen würde jetzt über dich, ob du Erkenntnis bekommst oder nicht von ihm. Und andererseits kann es uns in falschem Stolz verharren lassen, dass wir denken, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Gott hat gefälligst so lange gewartet, bis sie parat war. Das kann uns in Stolz Gott gegenüber verfallen lassen. Aber wir wissen, dass Gott weder das eine noch das andere ist. Gott ist nicht kaltherzig und Gott ist auch nicht schwach und wartet, ohne auch nicht hier seine Souveränität zur Geltung bringen zu können. Und wir wissen, dass Gott gut ist in all dem, wenn wir das so stehen lassen, diese beiden Wahrheiten, weil wir wissen, dass Gott uns nahe gekommen ist. Er lässt nicht einfach nur die Würfel über dich fallen. Er ist dir nahe gekommen in Jesus. Und ja, er rügt die Menschen für ihre Nullreaktion. Und ja, es hängt an seiner Offenbarung, ob wir erkennen oder nicht. Und doch zeigt Gott sich unendlich demütig selber und sanftmütig in all dem. Und ich preise Gott für die letzten drei Verse in diesem Abschnitt, die wir jetzt noch anschauen. Das sind ganz wichtige Verse, die gehören auch zu diesem Abschnitt dazu. Verse 28 bis 30. Das ist, was jede betroffene Seele hören will und hören muss von Gott. Es ist der Ruf eines Hirtens in das Dunkel der Nacht hinein für alle, die sich ihrer Hilflosigkeit und Begrenztheit bewusst sind. Hört die Worte Jesu. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch, wörtlich, zur Ruhe bringen. Über jedweden Zweifel zur Ruhe bringen, ob Gott es gut meint. Über jedweden Widerspruch zur Ruhe bringen, der mich vielleicht in die Verzweiflung treiben möchte, den ich vielleicht auflösen möchte. Kommt her zu mir, ich will euch zur Ruhe bringen. Ich will euch zur Ruhe bringen, sagt Jesus. Kommt her. Und einmal mehr legt er uns einen scheinbaren Widerspruch vor in Vers 29. Das ist ja auch ein Widerspruch in sich, oder? Nehmt auf mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden. Nehmt auf mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden. Nie würde man bei klarem Verstand und unter Aufwartung unseres ganzen Intellekts zu dem Schluss kommen, dass unter einem Joch Ruhe zu finden ist, oder? Ein Joch ist ein auferlegtes Arbeitsgerät, unter dem man schwere Lasten zu verrichten hat. Das ist ein Joch. Ruhe suche ich mir woanders, ganz ehrlich. Nicht unter einem Joch. Und doch ist es unter Jesu Joch, unter das wir uns beugen, um Ruhe zu finden. Wir beugen uns unter Jesu Lehre, um Ruhe zu finden. Wir beugen uns unter diese beiden Wahrheiten, die gleichzeitig wahr sind, um Ruhe zu finden bei Jesus. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Es verlangt uns nur eines ab, Ruhe zu finden. Unseren Stolz. Unseren Stolz. Wir legen unseren Stolz da nieder vor Gott und dürfen Ruhe finden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich mache nicht nur harte Worte. Denn, Vers 29, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit anderen Worten, ich bin nicht der kaltherzige Gott, dem dein Schicksal gleichgültig ist. Ja, ich bin der Gott, der rügt und richtet. Ich bin der Gott, der offenbart und erkennen lässt. Aber gleichzeitig bin ich, sagt Jesus, der Sanftmütige und von Herzen Demütige für dich. Der König des Universums, der sagt, komm. Und du darfst mir, deinem Gott, auf Augenhöhe begegnen. Dass sich so etwas Erhabenes uns so naht, macht Umkehr überhaupt erst möglich, macht Buße überhaupt erst möglich. Und das ist, was Jesus meint hier mit seiner Sanftheit und Demut. Er zeigt, Gott macht Umkehr nicht schwierig, sondern möglich. denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie leben wir also mit diesen Wahrheiten? Zum Schluss drei Punkte. Erstens, eine Wahrheit ist, der Mensch ist völlig verantwortlich für seine Entscheidung. Zweite Wahrheit, der Mensch kann sich nicht richtig entscheiden. Die Entscheidung liegt bei Gottes Selbstoffenbarung. Und die dritte Wahrheit, die dritte Realität, die wir uns vor Augen führen, um damit klarzukommen, ist die, Jesus macht es nicht schwer umzukehren. Jesus macht es leicht umzukehren. Er ist demütig und sanftmütig. Und sein Joch ist sanft und leicht. Und das heißt, in unserer Glaubenspraxis setzen wir diese drei Wahrheiten folgendermaßen um. Die erste Wahrheit, dass der Mensch völlig verantwortlich für seine Entscheidung ist, setzt sich so um, dass wir gute Entscheidungen treffen. Wir treffen gute Entscheidungen des Glaubensgehorsams in unserem persönlichen Leben. Wir entscheiden uns, das Richtige zu tun, weil unsere Entscheidung gilt. Gleichzeitig heißt es auch, dass wir das Evangelium predigen und zu Leuten sagen, kehrt um, du musst umkehren oder du bist verloren. So zeigt sich die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit, nämlich dass der Mensch sich nicht richtig entscheiden kann, dass wir Gottes Offenbarung brauchen, setzt sich so um in unserem Beten vor allem. Ja, wir beten, als würde alles von Gott abhängen, aber wir predigen, als würde alles von dieser Person abhängen. So bringen wir das zusammen. Ich bete für meine ungläubigen Freunde, als würde alles von Gott abhängen. Herr, öffne du ihnen die Augen. Aber ich predige ihnen, du musst umkehren. So halten wir diese beiden Wahrheiten zusammen. Ich bete für meine Heiligung und ich treffe die richtige Entscheidung. Ich sage zu Gott, Herr, ich kann mich selber nicht verändern. Ich kann selber nicht das Richtige tun. Heilige du mich. Aber ich agiere auf sein Wort. Bewart bringt diese beiden Dinge auch zusammen. Und dann drittens, die dritte Wahrheit, dass Jesus demütig und sanftmütig ist und sagt, kommt, wenn du beladen bist. Das leben wir, indem wir auf Jesus zeigen, indem wir auf Jesus blicken und seinem Ruf folgen. Komm her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du uns Ruhe verschaffst über all die Wahrheit deines Wortes und dass du uns Ruhe verschaffst für unsere Seelen und dass du es leicht machst, umzukehren zu dir. Danke, dass du uns dazu einlädst in aller Sanftheit und Demut. Und wir lieben dich dafür, Jesus, dass du Mensch geworden bist, um uns das zu sagen und um uns das zu zeigen am Kreuz. Wir danken dir für deine Souveränität. Und wir danken dir für deine Liebe und dein Entgegenkommen. Amen.